Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recruitment on the Road, dem Podcast von ABSCO Deutschland, in dem ich dir die spannendsten Persönlichkeiten der Recruitment-Industrie vorstelle. Heute spreche ich mit Alexandre Moreau oder auch Alex genannt und wir finden zusammen heraus, wo er herkommt, was er heute macht und vor allen Dingen, was er noch so alles in der Zukunft vorhat. Steig ein, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Sky is the limit. Das wurde mir immer als Hayesianer erzählt, dass es der Leitspruch von Michael Page ist. Und Sky is the limit trifft auf jeden Fall auch auf Alex' Karriere zu. Alex hat in Grenoble in Frankreich VWL studiert und dann in Mainz ein Executive MBA gemacht. In 2005 ist er dann bei Michael Page in Frankfurt eingestiegen. In nur 2 Jahren hat es zum Manager geschafft. Seit 2011 war er Direktor in der deutschen Vorstandschaft tätig und ist dort auch in die Geschäftsleitung aufgestiegen. Ab 2016 war er dann in Barcelona in einer europäischen Rolle, um 2023 in eine globale Rolle zu wechseln. Also wirklich sky's the limit. Er ist wahrscheinlich einer der wenigen, die sowohl Perm, also Festanstellungsvermittlung, Contract, Freiberuflichkeit und Arbeitnehmerüberlassung verantwortet haben. Seit 2024 ist er Geschäftsführer von FlexSwiss, einer Staffing-Firma, die sich auf Legal und Compliance fokussiert hat. Eine seiner ersten Amtstaten, worüber ich sehr glücklich war, ist, dass er ABSCO Deutschland beigetreten ist. Da ich dich nicht so lange kann, habe ich ein bisschen rumtelefoniert und mir Stimmen über dich eingeholt. Ich muss ja auch was für dich über dich sagen in der Anmoderation. Und ich habe eigentlich nur Superlative gehört. Mir wurde erzählt, dass du jahrelang Top-Biller gewesen bist. Der höchste Temp-Deal bei Page bis heutzutage auf deinen Namen läuft. Dass du ein Top-Vertriebler bist, selbst in der Geschäftsführung noch Kundenkontakt gehabt hast und nie aufgehört hast zu billen. Und dass du einen hohen Anspruch an dich hast und an die Mitarbeitenden, die du führst. Dass du wahrscheinlich alle Niederlassungen von Page in Deutschland kennst und überall einmal gewesen bist und immer sehr stark unterwegs warst. Und ja, diese außergewöhnliche Performance kommt von einem hohen Anspruch an dich selbst. Hast bis jetzt immer eine Top-Leistung gebracht und ich bin natürlich sehr gespannt, was du uns heute zu erzählen hast, Alexander, und heiße dich herzlich willkommen bei Recruitment on the Road.
Danke dir, ich freue mich.
Lass uns am besten gleich mal starten mit deinem Karrierestart bei der Page. Das finde ich ja immer die interessanteste Geschichte. Wie bist du in die Branche gekommen?
Das ist immer natürlich eine gute Frage in der Personalberatung. Ich bin damals als Franzose, habe ich eine neue Position in Deutschland gesucht und ist ein bisschen her, aber französische Abschlüsse waren nicht besonders anerkannt, MBA auch nicht und ich hatte die Schwierigkeit direkt bei Unternehmen, dass ich da nicht gut reinkam, weil ich immer alles ohne Abschluss ging, weil ich keinen einzigen deutschen Jobtitel nachweisen konnte.
Das ist ein Opfer des Anerkennungsproblems in Deutschland, was ja heute noch besteht.
Ein bisschen. Und Personalberatung war die einzige, die grundsätzlich absolut offen war und Page war sehr beeindruckend, weil denen war absolut egal, wo ich studiert hatte, was ich studiert hatte. Es ging um die Persönlichkeit. Und ich habe bei Page erstmal einen Prozess geführt, ganz klassisch, wurde Kunde vorgestellt. Ich wurde gute Zweite, was nicht im Leben nicht reicht oft. Und bin aber da bei Page geblieben, weil ich gesehen habe, dass ich genau, was ich suche. Diese Kontakt zu Menschen, Unternehmen, Kandidaten und ihnen was Sinnvolles im Leben tun. Und da habe ich ganz klassisch mein Interesse bekündet und dann bin ich kurzfristig gestartet.
Wer hat dich damals eingestellt?
Mehrere Leute logischerweise, ja. Olivier Lemaitre, unser damaliger Europachef, ja. Und auch Goran Baric, was heute die Geschäfte dort leitet.
Ja, der war damals schon da?
Der war schon da, der war knappes Jahr da, glaube ich.
Ah, dann Gruß geht raus an Goran. Und stimmt es eigentlich, dass Sky is the limit, ist das der Wahlspruch, den ihr jeden Tag zu euch selbst gesagt habt am Vertriebsfloor?
Den habe ich auf jeden Fall öfter gehört, eine Weile nicht mehr sicherlich, aber das ist war auf jeden Fall nicht falsch. Und unter anderem, ganz groß war natürlich auch Work Hard, Play Hard, das haben viele gehabt.
Dafür war der auch sehr bekannt, ist ja Aktenkunden und zeitungskundig. Darauf wollen wir jetzt nicht eingehen, sonst schimpft mich der Gore.
Das ist ein guter Vorschlag.
Aber Work Hard, Play Hard und Sky's the Limit, das sind die zwei Page-Sprüche. Fürs alte Page hat sich jetzt wahrscheinlich auch geändert, oder?
Es hat sich geändert, definitiv. Aber ich glaube, Sky Limit war eine gute Vision, weil am Ende war, trau dir einfach, ja, was zu machen. Ja. Und sehr viel, was sie damals gemacht haben, war Eigeninitiative und Unternehmertum war sehr gefördert.
Ja. Und Page ist ja klassisch Perm eigentlich. oder? Du hast auch im Perm gestartet, Festanstellungsvermittlung?
Damals gab es nur Perm, ja, als ich gestartet bin. Und dann später kam tatsächlich mit Page Personnel auch das ganze Temp-Geschäft. Freelance weiß ich nicht, was genau gestartet. Gab es vielleicht auch ein bisschen, aber es war wirklich nur am Rande, bis es zu Strategie wurde und dann ganz große Bereich.
Okay. Jetzt hast du über 20 Jahre Erfahrung in unserer Branche, in Deutschland als Franzose. Kannst du mir kurz erzählen, wie du einen kulturellen Unterschied im Staffing zwischen Frankreich und Deutschland? Ich bin sehr international, interessiert mich natürlich auch immer.
Also allgemein, erstmal ist als Franzose in Deutschland besonders einfach, weil wir das Glück haben, dass die Deutschen unter anderem sehr gerne Urlaub in Frankreich machen, sodass das Land mit Sympathie verbunden ist. Nachteil ist allerdings, dass meine Leute dich teilweise als nette Urlauber oder so wahrnehmen, aber nicht ganz ernst im Job.
Ist das so, ja?
Das ist sehr ausgeprägt.
Okay,
dann musst du ein bisschen nett zum Wein trinken, aber Job mache ich mit jemand anderem. Ansonsten die kulturellen Unterschiede, ich glaube, klar, es hängt jedes Mal von der Regierung, Gesetzänderung in Temp, aber prinzipiell ist bei Temp in Frankreich deutlich mehr verbreitet und deutlich üblicher, als es in Deutschland war.
Ja.
Es war, also damals in Deutschland war ein bisschen der negative Aspekt über Temp,
genau,
nach dem Motto, er hat nichts anderes gefunden, ist in Frankreich ein ganz normaler Einstieg.
Und die Sales-Rolle in Frankreich, weil Sales, habe ich das Gefühl, in Deutschland ist immer nicht so anerkannt.
Akquise zu machen ist teilweise in Deutschland, viele Vertriebler sagen, ich habe Akquise gemacht, jetzt will ich Key-Account machen, ich möchte nicht mehr Akquise machen. Das gibt oft mit der Entwicklung. In Frankreich machst du dann lebenslang Akquise und jeder freut sich und das ist absolut normal.
Und in den über 20 Jahren, da gab es sicherlich einige Down- und Highlights. Was gab es da bei dir?
So, es gab sicherlich einige und da könnte ich stundenlang berichten. Am Ende ist die Frage, wenn man genau über diese Frage denkt, was kommt hoch? Das sind die Emotionen, die hochkommen.
Ja.
Für mich der größte, ich fange mit der Negative, mit der Down, ist wirklich die Phase, die ich vor ein paar Jahren hatte, wo ich merkte, dass in der Rolle, wo ich war, es nicht mehr um die Sache ging, wofür ich eigentlich leidenschaftlich dabei war. Das heißt, wie kann ich Vertrieb, Kandidaten, Kunden, wie kann ich zusammenbringen?
Ja.
Und das ging mehr um alles Mögliche, aber eigentlich nicht um die Sache. Und das ist für mich der größte Downturn in meiner Karriere, weil ich keine Freude mehr dran hatte, weil ich die Sache nicht mehr bewegen konnte.
Ja.
Das ist jetzt die Negative. Positive, spontane Emotionen, Menschen, das heißt sowohl intern, extern, Kunde, Kandidaten. Aber die größte Emotion sehen wir auf die Kandidatenseite. Und spontan gerade fielen mir drei Geschichten ein. Eine ist eine Familiengeschichte, wo ich einen guten Kandidat als Führungskraft im Vertrieb vermittelt hatte. Ich vermittle eine zweite, aber der hat einen relativ üblichen deutschen Namen und ich habe nicht gerafft, dass die zwei Brüder sind.
Das habe ich so später. Schmidt oder Müller oder sowas.
Sowas in der Art. Ja. Ich werde den Namen nicht verraten, aber sowas in der Art. Und das war ein anderer Standort. Das war in Hamburg, nicht mehr in Frankfurt.
Ja.
Und da sage ich schon, du grüßt meinen Bruder. Und ich musste ein bisschen überlegen und realisiert habe tatsächlich diesen Bruder. Und dann kam es so weit, dass am Ende mir erzählte, wir haben einen dritten Bruder. Am Sonntag beim Brunch bei der Mutter. Die Mutter hat gesagt, ruf der Moro an, der wird dir helfen. Der hat schon bei den zwei Älteren was geholfen. Jetzt bitte. Und ich habe mich um den dritten gekümmert, um die Geschichte komplett zu machen. Ich habe den nicht vermittelt oder nicht direkt oder nicht komplett oder nicht beruflich. Er hat am Ende zusammengetan mit der Personalleiterin, die er dort getroffen hat im Bewerbungsgespräch.
Zusammengetan meinst du beziehungsmäßig zusammengetan?
Richtig. Insofern war irgendwie eine Art Vermittlung auch.
Ja, schön. Ja, ich sage immer, wir sind Lebenslinienveränderer, Beeinflusser. Und da hast du vielleicht drei Lebenslinien in einer Familie beeinflusst. Das ist natürlich sagenhaft. Hat dich die Mutter dann zum Kaffee eingeladen?
Die hat sie nicht, aber die hat schöne Grüße bestellt. Das war auch ganz, das hat mich sehr gefreut.
Ja, ja, ich glaube, das ist das, was unseren Beruf ausmacht. Gell? Jobs verändert ja auch immer Familie und Kinder, Schule, hängt da immer alles mit dran. Darauf können wir definitiv stolz sein. Und dein Superskill in was macht dich aus? Du bist ein Top-Vertriebler, also jetzt sag jetzt nicht Vertrieb, aber was kannst du besonders gut, was also dich zum
Leben gemacht hast? Ja, ich sehe das nicht als Vertrieb. Ich glaube, es ist einfach die Freude an, was du machst.
Ja.
Wenn du was gerne machst, leidenschaftlich machst, dann brauchst du keine besondere Skill, das einfach natürlich sein und einfach tun, was dir Spaß macht. Und wenn du eine Sache machst, die dir Spaß macht, dann kommen die Leute mit.
Ja.
Das heißt, der Vertrieb, wenn du dein Produkt findest oder deine Dienstleistung findest, die du liebst, dann ist es eine Skill, die sehr einfach zu gewinnen ist. Insofern, ich glaube, dass ich, was ich gut kann, ist rausfinden oder sehr kreativ sein teilweise, wenn ich jemanden treffe. Was sucht er? Was macht ihn Spaß? Was können wir gemeinsam anstellen? Das Kunde oder Kandidat? Und daraus versuchen, das Beste auszumachen.
Geht es dir auch so, dass du im Privaten dieses Recruiter-Gen immer hast und immer versuchst, unterschiedliche Sachen zu connecten? Also mir geht es die ganze Zeit so.
Also ziemlich, auf jeden Fall. Ja. Viele Tipps hören, ich lerne daraus. Ich sehe das nicht nur als nach dem Motto, ich investiere Zeit oder sowas. Es macht Freude, weil ich daraus sehr viel lerne auch. Aber was die Reflexion, was die Leute beschäftigt, dann lernst du über Unternehmen auch, unsere Prozesse. Insofern ja. Außerdem ja. Als Recruiter hast du bei jeder Party sowieso immer die Frage, bist du Recruiter? Was denkst du, ob mein Gehalt okay ist oder dies oder das? Das heißt, du kannst davon nicht ganz abschalten.
Kann man nicht
abschalten. Aber wenn man es gerne macht, ist auch kein Thema.
Ja, genau. Und dann verläuft auch das Private mit dem Beruf.
Vorausgesetzt, der Chef meiner Frau hört diese Podcast nicht, könnte ich euch erzählen, dass sie natürlich logischerweise meine Frau bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung auch viel profitiert hat von meiner Erfahrung.
Na klar.
Wie gehe ich eine Verhandlung an? Ja. Was ist fair, was ist nicht fair? Ob er sich immer darüber gefreut hat? Sicherlich nicht, aber es ist auf jeden Fall zielführend gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Verhandlungstalent, gell? Muss man auch, das ist, glaube ich, ein Skill, den man lernen kann.
Absolut.
Ja. Verhandeln. Und wie ist dir das immer gelungen, wenn wir jetzt schon über deine Frau sprechen, das auszubalancieren, Familie, Beruf, Gesundheit?
Gut, ich hatte lange eine Partnerin, die bei Page war. Ah. Insofern, da war das Thema relativ einfach, weil jeder weiß, was es bedeutet.
Ja.
Meine Frau heute ist Ärztin, ist ein bisschen anderer Beruf, wobei es hilft mir unheimlich auch zu relativieren, wenn wir denken, dass wir Probleme oder Stress hätten.
Ja, ja.
Ihr Job geht ums Leben und Tod, ja. Unser geht um Ergebnis und ja. Also wichtige Themen auch, aber es ist nicht vergleichbar. Das heißt, ja. Ich glaube, das hilft unheimlich auch zu reflektieren und zu realisieren, okay, entspann dich. Ja. Es ist nicht dramatisch.
Genau, es ist keine Krise, keiner stirbt.
Richtig. Ich hatte damals, geht leider nicht mehr mit seit Covid mit Teams und so weiter und Homeoffice, aber früher unser Olivier Lemaitre, unser Ex-Europa-Chef bei Page, hatte in die Training selber gemacht und er hatte was zur Visualisierung gegeben, was hervorragend war, wenn du das Büro verlässt, du nimmst diese Türrahmen wahr. Du guckst den zu und du nimmst den wahr und das ist wie eine Waschanlage. Und alles, was dich beschäftigt, bleibt drin. Weil über nachts wirst du sowieso kein Problem mit dem Kandidaten oder der Kunde lösen. Wenn du schlecht schläfst, wird es noch schlimmer morgen.
Genau.
Sondern einfach lebe dein Leben, sei froh. Und wenn du mit guter Laune und fit zurückkommst, dann wahrscheinlich die Hälfte der Probleme sich gelöst.
Ja.
Und das habe ich wirklich damals visualisiert, 2005, ein bisschen her. Und das hat mir unheimlich geholfen. Und heute mit Teams und so weiter kommt dein Beruf deutlich mehr zu Hause. Was mir auch hilft, ist, wir wohnen in Frankfurt, außerhalb von Frankfurt. Und wir haben ein tolles Büro, Flex Suisse innerhalb von Frankfurt. Aber wenn du Frankfurt verlässt, du bist in der Stadt, dann verlässt du und du siehst erstmal Felder. Und dann, wir wohnen im Taunus. Und dann siehst du, als Schweizer natürlich ein ganz anderes Bild, was Gebirge angeht, aber unsere deutsche Gebirge.
Ja.
Und das ist so eine Entspannung, weil du siehst die Natur, du siehst diese, es ist alles ist gut. Alles ist unwichtig. Du siehst Bäume, du siehst Wälder, du siehst Gebirge. Und das hilft unheimlich runterzukommen. Und es gibt keinen einzigen Tag, wo ich das nicht wahrnehme.
Das
ich
wohne
5 Jahre da und jeden Tag sehe ich diese, ich weiß mal, die B8 in Frankfurt, die ich kenne da, wenn du reinfährst, das ist toll. Und das hilft.
Klar.
Das ist für mich wie diese, das ist die alte Tür, wenn du willst, die wir damals hatten.
Ja, so Visualisierungen sind ganz gut. Ja, das, Stresstrainer sagen das ja auch. Bewusstsein für die Situation zu entwickeln. Jetzt hast du die Frage aber immer noch nicht angehört. Also du hast es immer geschafft, indem du den Türrahmen gesehen hast von Olivier Lemaitre und hast einmal abgewaschen und dann hast du Sport gemacht und deine Beziehungen haben genügend Zeit gehabt und es lief alles immer super.
Sicherlich nicht alles super. Ich hab vielleicht 2 Nächte im Jahr, wo ich von dem Job schlecht schlafen kann.
Ja.
Mehr nicht. Und das sind Sachen, die mich beschäftigen sicherlich, weil ich die im Vorfeld nicht richtig gemacht habe. Mhm. Oder wo ich, also schlechtes Gewissen ist vielleicht falsch, aber wo ich weiß, okay, wir haben nicht alles getan, wie wir es hätte machen müssen.
Ja.
Und dann beschäftigt es mich. Wenn ich weiß, ich habe alles getan, dann ist halt so.
Ja, ja.
Das heißt, normal, Thema Tipps und Training werden, ist der Roman, die damals Training bei Page gemacht hat.
Ja.
Und diese massenweise Training, die toll waren, ich habe eine Sache, die mich wirklich extrem geprägt hat. Das hieß diese Circle of Concern und diese Circle of Influence.
Ja.
Das heißt, alles, was dich beschäftigt, das Einzige, was wichtig erstmal ist, was kannst du beeinflussen?
Ja, genau.
Und der Rest, dann arbeite an deinen Einfluss zu erweitern. Aber schlaflose Nächte für Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, bringt dir nicht weiter.
Ist eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage. Circle of Concern und Circle of Influence, Netzwerken. Weil für mich ist nämlich Netzwerken eine Möglichkeit, deine Influence zu erweitern. Indem du unterschiedliche Leute kennst, die dir bei unterschiedlichen Themen helfen können. Ich arbeite immer mit dieser Bank, dieser virtuellen Bank, wo ich sage, ich zahle ein, aber ich hebe auch ab. Wie tust du Netzwerk?
Netzwerk ist tatsächlich alles. Ich habe nur gesehen bei vielen Kollegen, dass sie Netzwerke ein bisschen falsch angehen.
Ja.
Das heißt, die gehen zu einer Netzwerksveranstaltung mit Erwartungen.
Ja.
Wenn ich hingehe, werde ich schon einen Job bekommen, einen Kandidat bekommen oder irgendwas.
Ja.
Wenn du ein Netzwerk aufbauen willst, musst du investieren. Du gehst hin, du hilfst Leute.
Genau.
Und irgendwann kommt irgendwas zurück. Du weißt nicht wann, du weißt nicht wie und wenn nicht, dann ist halt so. Aber nochmal, wenn du es leidenschaftlich machst, freust du dich, Leute zu helfen. Ich war ein paar Jahre in Berlin. Mir wurde gesagt, Alex, Franzose, Ostdeutschland, wir haben ganz Ostdeutschen betreut. Das wird vielleicht schwierig da vom Match her. Ich fand es einfachste Standard von allen. Die Leute waren herzlich. Ja. Du gehst einfach hin, du erklärst, wer du bist, was du kannst und du fragst dich, ob du dir helfen kannst.
Ja.
Und irgendwann kommen die Leute auf dich zu.
Klar.
Das ist Netzwerk. Du gibst, was du kannst.
Genau.
Als Personalberater, klar, unter Personalberater ist anders, aber wenn du andere Menschen triffst, dann gibst du Tipps über CVs, gibst du Tipps über Werbungsgespräche, gibst du Tipps über Gehaltsverhandlungen und so weiter und so fort. Und irgendwann hat einer eine gute Position, der dich anruft und sagt, ich fand es gut, wie du mit mir gemacht hast.
Genau.
Ich hätte gerne einen Auftrag für dich.
Ja.
Der erste Job, den ich damals bei Page bekommen habe, war ein Kandidat, den ich interviewt hatte, den ich nicht vermitteln konnte. Ich hatte keinen Job für ihn. Der war sehr senioriger. Ich habe seinen Lebenslauf verbessert. Eineinhalb Stunden lang am Abend.
Ja, super.
Und daraus hat er einen neuen Job als Geschäftsführer bekommen von einer großen Personalberatung, hat mich angerufen. Ich will mit ihnen arbeiten, weil ich weiß, dass meine Kandidaten gut abgeholt werden.
Schöne Geschichte. What goes around, comes around. Im positiven als auch negativen Sinne. Bevor wir auf deine Firma einsteigen, weil du hast ein interessantes Thema, glaube ich. Du machst White Collar Temp. Das interessiert sicherlich sehr viele Leute, weil es ein außergewöhnliches und ein einzigartiges Feld ist. Habe ich noch eine Frage. Erzähl uns nochmal den einen Fakt über dich, was die Audience nicht so weiß.
Die Audience kennt mich nicht alle.
Also einen, den du erzählen kannst jetzt.
Ja, das wird schwieriger.
Ja, okay, dann einen, den du nicht erzählen kannst.
Mir fällt wirklich erstmal nichts ein dazu, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich komme gerne auf die Frage zurück. Ich versuche nicht so viele Geheimnisse zu haben. Ich habe viele Leidenschaften, aber es ist jetzt kein Geheimnis.
Ja.
Ich habe jahrelang, ist vielleicht nicht interessant, aber jahrelang ein bisschen Weinhandel gemacht, wenn du willst, ohne Gewinn. Nur ich habe aus Leidenschaft meine Region Burgund immer jedes Mal, ich in Frankreich war, in der Form randvoll gemacht, bis der Wagen nicht mehr fahren konnte, um alle möglichen Leute meine Region teilen zu wollen und sie freut. Aber es ist kein Geheimfakt, das wissen viele Leute.
Aber wenn man bei dir einen guten französischen Wein will, dann kann man dich anrufen.
Kann man sich organisieren, ich mache es ohne Gewinn.
Sehr schön. Also dann, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn du einen französischen Wein willst. Einen burgundischen Wein, oh mein Gott. Ich komme aus Bayern, ich trinke nur Bier. Also mit Wein kenne ich mich gar nicht aus, aber vielleicht kannst du mich mal überzeugen. Dann schreibt kurz Kontaktanfrage und sagt burgundischen Wein. Und dann gibt es die Verknüpfung.
Sehr gerne.
Alles klar, privater Weinhändler. Dann lass uns mal den Wechsel von deiner Person zu FlexSwiss. Ihr macht Vermittlung von Anwälten im Endkundengeschäft, also auch im Kanzleigeschäft und Beratungsgeschäft. Ist das richtig?
Juristen. Aber grundsätzlich ja. Die sind nicht alle Anwälte. Wir haben auch nicht nur Volljuristen. Wir haben auch Wirtschaftsjuristen und so weiter. Okay. Aber prinzipiell Juristen und Compliance-Mitarbeiter.
Ja.
Und das machen wir sowohl in Kanzlei, im Unternehmen, als teilweise auch natürlich in Beratungsunternehmen.
Schau mal, da siehst du schon wieder, dass ich da umgewandert bin in dem Feld, weil ich bis gerade eben gar nicht wusste, was der Unterschied zwischen Anwalt ist und Jurist. Aber macht natürlich Sinn. Und das macht dir hauptsächlich eine Arbeitnehmerüberlassung. Das ist jetzt normalerweise, wenn ich Jurist höre, geht bei mir nicht die Arbeitnehmerüberlassung an. Aber wir bei ABSCO sind ja im White-Collar-Bereich unterwegs und in allen Vertragsarten, egal ob das Festanstellung, Freiberuflichkeit oder Arbeitnehmerüberlassung ist. Aber ihr macht es schwerpunktmäßig in Arbeitnehmerüberlassung.
Absolut. Also die Firma wurde damals unter dem Namen Perconex gegründet in Deutschland vor 19 Jahren.
Wahnsinn.
Und die Idee von der Gründer war also unglaublich zu sagen, tatsächlich die Vermittlung von Juristen in Arbeitnehmerüberlassung. Sicherlich auch nicht immer einfach. Viele Unternehmen mussten das entdecken. Ist ein bisschen, wenn du willst, in dem Bereich, wo die IT das auch gemacht hat. Nur wir sind ein paar Jahre hinter der IT.
Ja.
Aber die Trend ist ähnlich. Und der Bedarf ist gigantisch. Die Kandidaten, wir kommen natürlich dazu zu kommen, aber sind sehr, sehr offen für das Modell. Und es heißt Arbeitnehmerüberlassung. Es gibt immer noch ein paar, die überrascht sind. Aber wir sprechen über hochqualifizierte Arbeitnehmerüberlassung.
Ja. Also so Stundensatz in der Region um 100 Euro.
Ja, sowas. Also wir rechnen natürlich gerne in Jahreseinkommen. Ja. Das heißt, die Kandidaten, die wir vermitteln, sind fast alle sechsstellig im Jahresgehalt. Und das geht natürlich teilweise sehr hoch, muss nicht eine Eins vorne sein.
Mhm. Okay. Oh wow, das
im
ist
Jahresgehalt.
Viel.
Wir gehen vor, aber wir haben Junioren auch logischerweise, aber wir haben teilweise auch General Counsel, wir haben Chief Legal Officer, wir haben Chief Compliance Officer. Das heißt, die ganze Palette an Positionen, weil der Bedarf in Temp, kennst du sehr gut, das geht von die Möglichkeit des Einstiegs, statt eine Probezeit, lass uns jemanden vielleicht als Zeitarbeitnehmer, einen Junger zu nehmen, zu testen und rausfinden, wen brauchen wir wirklich. Ja. Das geht aber auch um teilweise klassischen Mutterschutz, inzwischen deutlich mehr Vaterschaftsurlaub auch.
Ja, sehr gut.
Es geht um Peak im Business. Ja, in Compliance-Thema gibt es ein paar Themen, teilweise in Banken, die auf einmal auftauchen. Mit Russland kamen viele Themen. Diesel war ein Riesenthema auch. Ja. Und es gibt natürlich auch in der Mitte von M&A-Prozesse oder war auch immer jemand, der ausfällt auch. Wir haben auch einen langer Auftrag über ein Jahr, wo eine Firma einen Chief Legal Officer gesucht hat, aber niemand gefunden hat, den passten. Und wir haben ein Jahr lang jemanden zum Überbrücken gehabt. Genau. Das heißt, du hast die ganze Palette an Positionen, die du da besetzen kannst.
Klassisch das Anwendungsmodell von der Arbeitnehmerüberlassung. Ja? Zeitlich Überbrückung oder auch ein Skill vielleicht mal, den man so nicht im Team hat, aber nur für eine bestimmte Zeit braucht. Spannend. Und wie ist euer Vertriebsmodell bei FlexSwiss? Macht ihr dann 360, 180? Habt ihr einen klassischen Disponenten, wie es man in der Arbeitnehmerüberlassung kennt, mit so einem Board, der die Juristen dann von links nach rechts schiebt? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, Disposition wäre auf diesem Gehaltsniveau ein bisschen schwierig. Ja. Und es ist so spezialisiert, dass wir ein paar Kollegen tatsächlich die Firma Auftrag zu Auftrag wieder weitergeben.
Ja.
Das geht insbesondere in Pharmarecht, weil da gibt es irrsinnige Bedarf.
In Pharmarecht?
Wenn du einen Spezialist hast, den willst du behalten und der Kunde, der über Übernahme viel verhandeln will, erstmal, wir wollen nicht verhandeln, wir wollen auch nicht, dass du den übernimmst, sondern am besten läuft er weiter und er geht von einem Unternehmen zum nächsten für Projekte von ein Jahr, anderthalb Jahr, löst Probleme, wechselt zum nächsten. Ja. Aber prinzipiell keine Disposition, das ist richtig.
Ja.
Und unser Modell ist tatsächlich getrennt zwischen Vertrieb und Talentmanagement.
Ja.
Der Hintergrund ist, der Vertrieb hat sich gewandert. Früher war der Vertrieb in dem Bereich auch nur bei, ich würde sagen, Chief Legal oder der Partner in der Kanzlei.
Ja.
Inzwischen der Vertrieb läuft sehr viel über Procurement, sehr viel über HR, sehr viel über C-Level-Geschäftsleitung. Dafür musst du kein Jurist sein. Du musst das verstehen, aber du musst kein Jurist sein. Du musst verstehen, wie du in diese Unternehmen reinkommst.
Ja.
Dafür in Talent Management müssen wir die Kandidaten verstehen. Das heißt, da wollen wir und haben wir ausschließlich Juristen, die natürlich die Kandidaten richtig abholen können und richtig verstehen, wo die Stärke sind.
Ja.
Und diese Mix macht's aus.
Ja, glaube ich auch. Weil es gab ja, ich kenne viele Personaldienstleister, Berater, die haben Engineering gemacht und dann haben sie nur Engineers eingestellt. Die haben das gemacht und ich glaube, diese Modelle waren alle nicht erfolgreich, weil es klingt vielleicht doof, aber ich sage immer, ein guter Vertriebler im Staffing muss ein gutes Halbwissen haben, muss kein Experte sein. Ja, ich muss jetzt, um einen Ingenieur zu vermitteln, kein Elektroingenieurswesen studiert haben. Ich muss einfach wissen, ein Gefühl für den Job haben, für die Skills, für das Produkt und das dann matchen.
Ich glaube, es geht darum, dass der Vertriebler soll eigentlich der Kunde verstehen. Er soll client-centric arbeiten und er soll nicht für sein Unternehmen arbeiten im Sinne, sondern er muss der Kunde verstehen, der Bedarf vom Kunde richtig einschätzen können.
Ja.
Das Know-how über unseren Kandidatenpool, der ist im Talentmanagement. Der Vertriebler, der ist der Dolmetscher, der Übersetzer zwischen beide Welten.
Ja, genau.
Und wenn er Jurist wird, wird er nicht unbedingt, kann er natürlich, aber das ist nicht die Key-Skill. Die Key-Skill ist wirklich zu verstehen, liebe Kunde, in welcher Situation bist du? Ich muss deine Welt verstehen, ich muss deine Bankwelt verstehen. Welche Vorgaben hast du? Wie helfen wir dir, das zu lösen?
Ja, verstehe ich. Ist sicherlich anspruchsvoll, Recruiter zu finden, die Volljuristen sind, oder?
Ja, ich glaube, in jede.
Weil, ich kenne ein paar Volljuristen, die gehen von der Uni und kriegen absurde Gehälter.
Das stimmt.
Und dem stehst du dann wahrscheinlich gegenüber. Ja,
ja, ich meine, du hast am Ende, viele Leute studieren Jura, weil das ist ein hervorragender Studiengang. Du weißt, damit sind sehr, sehr viele Türen offen.
Ja.
Viele wollen aber nicht in die Kanzlei gehen.
Ja.
Das Bild der Kanzlei bessert sich, aber es bleibt trotzdem sehr hart arbeiten, ist hervorragend bezahlt,
viele Stunden.
Aber es ist sehr hart arbeiten. Ja. Und du hast viele Leute, die Jura studiert haben.
Wenn du sagst, hart arbeiten, ist es über 200 Stunden im Monat?
Müssen selber die Kanzlei entscheiden, wie viel die Leute arbeiten lassen. Ich kenne nur Freunde, die große Kanzlei waren. Und du hast eine Party am Samstagabend, das ist sein Geburtstag. Und er sieht, ich habe einen Kohl, ich muss noch was fertig machen. Um 10, er hat keinen Alkohol getrunken. Muss man eine Alkoholparty machen können, aber der hätte gerne Alkohol getrunken. Und er ist in sein Zimmer gegangen, während wir alle Party gemacht haben. Und er hat bis 3 Uhr morgens gearbeitet.
Ich habe eine gute Freundin, die ist im M&A-Law, also Unternehmensfusion. Und sie hat mir immer erzählt, sie war auch in einer großen Kanzlei in Frankfurt, Triple All-Nighter. Also am Montag Aktiengang, Börsenöffnung um 9. Keine Ahnung, wann macht die Frankfurter Börse auf? 8:30, 9. Und da mussten halt die Kaufverträge unterschrieben sein. Und dann wurde vom Freitag auf Samstag, auf Sonntag, auf Montag durchgearbeitet. Also das ist unmenschlich. Unmenschlich.
Es hervorragend entlohnt. Aber ich damit meine, nicht jeder, der Jura studiert, strebt an, in der Kanzlei zu gehen und so nee, viel klar. Arbeit zu haben. Ja. Das heißt, ein hervorragender Studiengang und dann viele Leute haben andere Fähigkeiten und Leidenschaften. Und manche haben Leidenschaft für Menschen, andere auch für Vertrieb.
Ja.
Und die können das bei uns zum Beispiel ausleben. Da sagen, okay, dann perfekt, dann kann ich mein juristisches Know-how nutzen, aber dabei natürlich auch Leute interviewen, Leute treffen.
Ja. Und wie gehst du dann mit New Work um und den neuen Generationen, die kommen?
Ist sehr interessant ist in dem Bereich. Ich komme von einer Firma, wo natürlich das ganz groß geschrieben war. Und auf einmal entdeckst du eine Welt, wo Juristen es nicht gewöhnt sind. Mhm. Dass die Ansprüche sind viel geringfügiger in der Hinsicht, weil die sind gewöhnt, auch teilweise früher sehr viel mit Büchern, mit so zu arbeiten. Und dann bist du natürlich begrenzt in deine Möglichkeiten, von zu Hause zu arbeiten.
Ja, das stimmt.
So dass es in dem Bereich, glaube ich, Juristen, also zumindest Kanzlei und Leute, die noch frisch Jura studiert haben, ist der Bedarf weniger da,
ja.
als es ist in der anderen Teile der Wirtschaft.
Ja. Alex, was macht dir besser bei FlexSwiss als andere Staffing-Unternehmen? Was zeichnet euch aus?
Ich glaube, das ist die Key-Frage. Für mich, meine Vision, was mich überzeugt hat, zu FlexSwiss zu wechseln, ist, ich habe diesen Markt geschaut an Vermittlung von Juristen und Compliance-Leute. Mhm. Und ich sehe zwei Welten. Ich sehe die Profi, die Juristen, die das hervorragend, das Thema, Fachthema beherrschen. Ja. Aber die teilweise, und das soll nicht abwertend sein, aber teilweise noch amateurhaft oder zumindest noch nicht so tief in der Thema Personalberatung drin sind.
Ja.
Und dann sehe ich die große Personalberatung, die hervorragende Maschinerie sind. Sei es auch in der Temp-Abwicklung, Abrechnung, in der Prozesse. Die sind aber nicht so gut in den juristischen Themen. Auch weil diese ganze Thema Vermittlung von Juristen bei denen ein Randthema ist und wird immer ein Randthema bleiben, weil es nicht deren Kerngeschäft.
Jetzt beispielsweise Hays Legals, die eigentlich eher IT-Engineering stark sind und Legals kamen dann irgendwann mal dazu. Meinst du sowas?
Ich werde keinen Namen nennen, aber am Ende, jeder hat seine Berechtigung.
Aber er nickt mit dem Kopf.
Ich kenne hervorragende Kollegen von Hays Legal, by the way.
Ja?
Ich finde, die sind sehr gut, aber es bleibt dennoch die Tatsache, dass Legal bei Hays, und tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es wird nie das Kernthema sein, nee, logischerweise.
Es gibt auch den Markt wahrscheinlich
IT bei Hays ist viel zu groß, um das je aufgeholt zu werden.
Ja, genau.
Und was ich sehe, ist, ich sehe keine Personalberatung, die beide Welten zusammenführt. Ein hochgradig professionelle Personalberatung mit einem extrem fundiertes Know-how in Legal und Compliance. Und das ist, was wir anstreben, das ist, was wir erreichen wollen. Weil ein Grund, warum wir so erfolgreich sind, ist auch, dass wir Kandidaten sehr einfach generieren. Wir haben 12.000 Kandidaten in den drei Ländern, die wir bedienen, weil die Juristen uns vertrauen. Viele Juristen wollen nicht unbedingt bei der Großen sich bewerben, weil das ist für die anonym und das ist ein Generalist. Wir sind Spezialist und wir genießen das Vertrauen von unseren Kandidaten.
Ja.
Und wenn wir schaffen, diese beiden Welten zusammenzuführen, dann wäre eine einmalige Positionierung im Markt.
Ja, ich glaube, ihr habt also ein sehr gutes Market Standing. Das wird definitiv durch die Decke gehen.
Wir hoffen es und wir glauben dran auf jeden Fall.
Gut, dann lass uns nochmal über unsere Branche sprechen. Also wir gehen jetzt vom Kleinen ins Große. Sind wir schon ein Traumarbeitsgeber? Und wenn nicht, was müssen wir tun, um einer zu werden?
Ich glaube, Personalberatungen sind keine Traumarbeitgeber, zumindest nicht in der Wahrnehmung.
Ja.
Weil man kennt Vertriebsdruck, also man hört im Markt Vertriebsdruck, hohe Fluktuation.
Ja.
Und ich glaube, und das habe ich damals schon im Board gesagt, wenn wir schaffen würden, zumindest auch die Anerkennung von der Gesellschaft, dass die Ausbildung, die du in der großen Personalberatung lernst, so gut ist wie die Big Four in andere Bereiche und dass wir wahrnehmen, dass Fluktuation vielleicht einfach eine Normalität ist, dann könnten wir die Branche besser positionieren. Weil was du lernst in der Personalberatung, lernst du fürs Leben. Du lernst auch mit Menschen umzugehen, du lernst unglaublich viele Sachen. Aber das wird nur geschätzt von Leuten, die es gemacht haben, aber nicht unbedingt im Vorfeld in der Wahrnehmung vom Markt. Das heißt, ich glaube da in der diese Ausbildung, wenn man die mehr schaffen würde, dass die besser geschätzt wird im Markt, könnten wir, glaube ich, ein besseres Standing haben.
Du meinst so eine institutionalisierte Ausbildung? Also
zum Beispiel
Personaldienstleistungskaufmann, der ist eine Ausbildung ist, aber sehr auf Arbeitnehmerüberlassung ausgelegt ist, meines Erachtens nach.
Ja, ich bin eben vorsichtig mit Kaufmann und so weiter und so fort. Das klingt immer ein bisschen nicht altmodisch, aber zumindest was Dynamisches wollen wir. Aber prinzipiell, dass anerkannt wird, da hättest du auch wenige schwarze Schafe, die auch diesen Beruf schädigen.
Ja.
Wenn wir das schaffen würden, glaube ich, würden uns helfen. Und auch das transparente machen, dass am Ende der Job sehr einfach ist, wenn man den versteht. Ja. Wenn ich rückblicke, viele Kollegen sind damals gescheitert, weil die diesen Job extrem komplex gesehen in 360 Recruitment, weil die haben gesehen, ich habe 3 Jobs. Ich muss Kandidaten finden, ja, ich muss Job akquirieren, ja, und also Kunden betreuen und dann ich muss Jobs abwickeln. Ja. 3 Jobs kann kein Mensch.
Ja.
Das ist aber ein einziger Job.
Ja.
Und wenn man es schafft, das zu erklären, ist der Job eigentlich sehr einfach. Es ist Arbeit, es ist Fleiß, aber das ist einfach und sehr viel Reward, weil Menschen dankbar sind.
Stichwort Fluktuationsquote, Alex, wollte ich nochmal drauf eingehen. In der Wirtschaft ist ungefähr 10% Fluktuation, in Vertriebsrollen 20-25%. Was ist für dich eine normale Fluktuationsquote in einer Staffing-Firma?
Also ich glaube, wenn man über 30% kommt, sollte man hart dran arbeiten.
Ja, ich denke ich auch.
Weil dann ist es zu hoch und es ist nicht gut. Teilweise auch in guten Zeiten wurden Leute auch zu leichtsinnig eingestellt, die den Job nicht verstehen, die sicherlich viele Kompetenz haben, aber nicht die richtige sind für den Job. Das heißt, ideal kommt man unter 20, aber ich denke, man müsste auf jeden Fall unter 25 sein.
Ja, denke ich auch. Ja. Das ist auch, glaube ich, ein Aufruf, der mir von der Verbandsseite wichtig ist. Ja, was du gerade gesagt hast, das sind natürlich 2 Seiten. Nicht die richtigen Leute, aber auch vor allen Dingen müssen wir uns den Schuh anziehen, nicht die richtigen Leute eingestellt. Ja? Das ist ja, wir sind ja Recruiter, wir müssen das schon wissen, wer gut in unserem Job passt. Und oft ist es vielleicht noch Prinzip Hoffnung, dass es klappt oder dass die Rolle dann eigentlich nicht auf die Person passt oder andersrum und man dann trotzdem einstellt. Und dann hat man den Salat nach 3-6 Monaten. Also ja, da müssen wir uns noch ein bisschen mehr anstrengen. Und mit welchen Herausforderungen siehst du unsere Branche konfrontiert? Was hat sich da geändert in den letzten 20 Jahren?
Also ich glaube, wenn ich in Deutschland schaue, ich war 4 Jahre in Spanien, das war für mich sehr lehrreich.
Ja.
Wir haben uns sehr gewöhnt, sehr verwöhnt zu sein.
Ja.
Von Vertrieb haben wir gar keine mehr gemacht. Die Kunden haben angerufen. Wir haben, ich auch, eine gewisse Arroganz im Markt entwickelt. Nach dem Motto, es gibt wenig Kandidaten, zahlst du es nicht, kriegst du keine und so weiter und so fort. Der Markt wird nicht immer so sein. Das heißt, wir müssen auch da selbstsicher auftreten, richtig verhandeln, ich meine, die Chance in den Markt ergreifen, aber gleichzeitig trotzdem bodenständig bleiben und fair bleiben. Weil der Kunde, den du heute ausnutzt, ist morgen nicht mehr da.
Ja.
Das heißt, ich glaube, da haben wir Herausforderungen, dass viele junge Kollegen nicht darauf vorbereitet sind, dass die Zeiten ein bisschen härter sind und dass man einen Job kämpfen muss. Ich hatte auch mal gehört von Geschichte von Großberatung, wo ein Kunde Stammkunde ist und wenn er mir einen Job kam, auch schon wieder der.
Ja.
Wow.
Okay. Key Account Management AD.
Richtig. Das heißt, da haben wir eine Herausforderung, glaube ich, dass wir Leute richtig drauf vorbereiten. Und das ist ein bisschen die, ja, die große Thematik, die sich immer stellt. 360, 180, 270 Grad, was ist das beste Modell? Und ich glaube, das entwickelt sich mit der Zeit auch.
Also ich schreibe viel über Zahlen, Daten, Fakten. Ich versuche immer zu reporten, welche Staffing-Unternehmen sich wie entwickeln. Und ich sehe einen Trend durch diese Umkehr. Also wir hatten einen klassischen Kandidatenmarkt. Ja. Und jetzt ist der ein bisschen weggebrochen. Wir haben immer noch einen Kandidatenmarkt, würde ich sagen. Aber die Wirtschaftslage geht ein bisschen zurück. Und ich sehe definitiv, dass die Firmen, die eine sehr starke Kandidatenorientierung haben, das, was du gerade gesagt hast, ja, zahl entweder die 35%, lieber Kunde, oder mir egal, dann ziehe ich weiter, dass die im jetzt gerade die größten Probleme haben, weil da war die Kundenbindung nicht tief genug. Ja. Da war der reine Kandidat und mit einem guten CV konnte man dann einfach von A, B, C gehen und das meiste für sich rausholen. Aber so wurden keine Key-Accounts. Und die zahlen jetzt die Zeche, weil die Unternehmen, die gute Key-Accounts entwickelt haben, die haben die Kundenbindung, die kriegen immer noch die Jobs. Und da ist das CV jetzt gerade nicht mehr so das erste Gebot. Also ich glaube, da auch wieder der Aspekt langfristig Win-Win-Win-Situation anstreben. Ja, weil auch da, what goes around, comes around. Ja, wenn du deinen Kunden schlecht behandelst, der wird sich daran erinnern in der Wirtschaftskrise, wenn du ihn brauchst, dass er dir weiterhilft.
Vor allem deine Kunden von heute sind deine Kandidaten von gestern. Teilweise ja, in der Weiterentwicklung. Das heißt, ja, alles kommt irgendwann raus.
Alles kommt zurück. Ja, spannend. Bevor wir in die Schnellfragerunde rübergehen, würde es mich noch interessieren, was war dein schönster Absco-Moment bis jetzt?
Also, ich würde die Frage anders beantworten vielleicht. Warum hat Absco mich überzeugt und warum ich gesagt habe, ich gestartet bin, das habe ich sogar bevor ich gestartet bin, dass wir unbedingt Absco-Mitglied werden. Weil das hatte ich damals erwähnt. Weil ich glaube, wir kommen ein bisschen auf das Thema Netzwerk vorher zurück.
Ja.
Wir wären als Nischenanbieter, als Flex Suisse, wie wir sind, nie diese Know-how haben können. Wir nie diese Markt verstehen. Und wenn wir die Arroganz hätten, zu glauben, wir können das alleine, dann machen wir uns das Leben schwer. Und in viele Bereiche muss man einfach die Profis holen. Und ihr habt als Absco ein Netzwerk, ein Know-how, wo wir einfach, und das sehr kostengünstig, dafür zurückgreifen können.
Ja.
Wenn man es nicht macht, ist dumm, wenn ich so sagen darf.
Schön.
Weil es ist einfach eine Plattform, die ist da und ich bin nicht bezahlt dafür, aber das meine ich wirklich, das ist viel einfacher.
Höre ich natürlich sehr gern. Dann lass uns in die Schnellfragerunde einsteigen. Ich stelle dir Fragen zu deiner Person, zu deinem Unternehmen, zu der Branche und du beantwortest mit Ja oder Nein oder mit der Antwortmöglichkeit, die ich dir vorgegeben habe. Es geht los. Work, Life oder Work-Life?
Work-Life.
Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Was ich vorher erwähnte, diese Unterschied zwischen Circle of Influence, Circle of Concern.
Ja. In deinem Herz schlägt ein Contractor, ein Permi oder ein Tempi?
Ich habe, der Herz hat mehrere Kammer.
Ja, drei Herzen?
Ich habe drei Herzen.
Das ist schön. Und bist du intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Intrinsisch.
Und Hunter oder Farmer?
Hunter.
Und alleine gewinnen oder als Team gewinnen?
Team.
Und was deine Firma angeht, remote oder im Office?
Aktuell im Office.
Ja.
Aufgrund der, ich bin jeden Tag im Office, war ich früher nicht mehr. Das ist eine lange Antwort, aber ich habe bemerkt, für mich ist im Moment besser im Office.
Und deine Leute?
Wir haben Modell im Moment 4-1.
4-1.
Aber ändert sich mit der Zukunft. Aber es gibt Phasen, die Vision ist definitiv weniger Office. Also zumindest muss man nicht.
Ja.
Wir haben Kollegen, die nur im Office sein wollen.
Ja.
Ich bin freiwillig jeden Tag im Office im Moment, weil ich das brauche.
Klar. Und 4 oder 5 Tage Woche?
Ich wäre für 4. Meine einzige Befürchtung ist, dass der irgendwann Freitag um 14, Donnerstag um 14 Uhr nach dem Motto, ach, ist bald Wochenende.
Euer Unterfirmenstil, seid ihr da zurückhaltend, angepasst oder progressiv?
Wir sind sehr progressiv.
Und wie viel Netfee oder GP muss man bei euch erwirtschaften, um ein guter Vertriebler zu sein?
Also wir denken jetzt nicht in GP.
Ja.
Der Hintergrund ist, das ist die Konsequenz aus einer guten Arbeit. Wenn du gute Arbeit machst,
ja,
vermittelst du Leute,
ja,
daraus kommt der GP. Das
okay,
heißt, der Fokus darf nicht der GP sein.
Ja.
Der Fokus darf sein, Leute zu helfen durch Vermittlung. Wir tracken die Vermittlung, wir tracken die Qualität der Vermittlung, die Zufriedenheit, die Wiederholung, die Verlängerung und so weiter und so fort. Der Rest ist alles eine Konsequenz.
Okay, also auch auf die Provision.
Absolut.
Ja. Okay. Aber von deiner persönlichen Perspektive, wenn wir sagen Perm-Consultant, jetzt nicht Temp-Consultant, ist also erfolgreich, wenn er wie viel Bild?
Ein Perm-Consultant musste 6-stellig im Quartal sein.
Ja, also 400.000.
Im Jahr?
Ja.
Okay, ja, nicht im Quartal.
Um so eine, ja, nee, 6-stellig, 100.000.
Ja, also 100, zwischen 100, 150 müsste ein Perm-Consultant, ja, im Quartal kommen.
Dann ist es ein Top oder ein guter?
Guter.
Guter. Ist unsere Branche in Deutschland ein Baby, ein Kleinkind, jugendlich erwachsen oder schon Rentner?
Ich glaube, das ist ein Jugendlicher.
Ja.
Deswegen gibt es teilweise ein paar wilde Kollegen da unterwegs.
Ja.
Unterschiedliche Phasen in der Pubertät wahrscheinlich. Und es ist ein Jugendlicher, der sich auch teilweise finden muss in gewisse Bereiche. Welche,
ja,
Richtung gehe ich?
Ja. Das ist ein schönes Gleichnis. Gefällt mir. Und sind wir in der Branche kollegial, kompetitiv oder halsabschneiderisch?
Ich erlebe es extrem kollegial.
Ja.
Es ist aber nur meine Wahrnehmung von den, sei es die Großen oder die Kleinen, Absco, auch wir sind bei den Netzwerk-Events, ja, die du veranstaltest, ist alles sehr, sehr kollegial.
Ja. Hat sich aber geändert, gell? War früher anders, vor 20 Jahren.
Ja, ja.
Ich meine,
du hast gesagt heute.
Ja, ja, stimmt.
Damals
war es anders. Da wart ihr ja immer die Bösen, die Michael Page-Leute, mit denen man sich nicht unterhalten hat dürfen.
Wenn man nicht mithalten konnte.
Da siehst du, da sind wir wieder in den alten Schema drin.
Wir sehen hier heute, wo wir sitzen, ich meine, ist alle sehr kollegial.
Ja.
Man lernt von dem Austausch, von dem Wissen der Kollegen. Das ist kein Wettbewerb, sondern es ist einfach, jeder soll seine Stärke ausleben sozusagen. Und wenn wir von einem Kollegen was lernen können, ist
umso dann bringen schöner. Wir uns, unsere Firma und die Branche voran.
Absolut.
Und sind wir in der Branche underpaid, rightly paid oder overpaid?
Allgemeine Antwort, weil ich immer entdecke ein paar Beratungen, die tatsächlich sehr schlecht zahlen,
ja,
und teilweise Kollegen, die sehr lange da sind. Das,
ja,
ist sehr, sehr überraschend. Grundsätzlich sind wir gut bezahlt.
Ja, also rightly paid. Top. Also Alex, ich habe alle meine Fragen gestellt. Gibt es von deiner Stelle noch einen Punkt oder eine Message, die du jetzt der Audience mitteilen willst? Jetzt ist deine Gelegenheit.
Vielen Dank. Nein, ich glaube, wichtig ist, es gibt manchmal Missverständnisse über unseren Beruf. Und ich glaube, es ist ein Beruf mit Leidenschaft.
Ja.
Und wenn du diesen Beruf mit Leidenschaft machst, dann ist dieser Beruf ein sehr dankbarer Beruf, der eigentlich extrem Spaß macht. Nicht jede Minute, aber extrem Spaß macht. Es geht darum, Menschen zuzuhören, beobachten, was ihnen Freude macht und überlegen, was kann ich Gutes für die tun.
Mhm.
Und davon nehmen wir und sind sehr gut entlohnt. Und wenn jemand dafür keine Leidenschaft entwickeln soll, es gibt genug andere Berufe, auch innerhalb der Personalberatung, weil Personalberatung auch Finanzabteilung, Legalabteilung und so weiter und so fort. Das heißt, man soll sich nicht was antun, nur weil man denkt, oh, das könnte cool sein oder ich finde es cool, wie die Firma auftritt, sondern einfach wirklich in sich gehen, kurz überlegen, habe ich Bock drauf? Wenn du Bock drauf hast, dann mach das, weil der Job ist jetzt keine Raketenphysik, der braucht viel Konsistenz, der braucht Leidenschaft. Und das ist der Appell, lass uns bitte jeder schauen, sowohl als Kandidat als auch Arbeitgeber, passt es? Haben wir Bock drauf? Und wenn ja, dann kriegen wir das hin.
Den Appell kann ich mich nur anschließen, Alex. Da bin ich komplett dabei. Dann sind wir an der Stelle schon wieder am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du, Alex, heute zu Gast bei Recruitment on the Road warst. Vielen Dank, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass du uns heute wieder zugehört hast. Wenn du willst und es dir gefallen hast, hinterlasse uns bitte eine positive Bemerkung oder Referenz. Vernetze dich mit uns, falls du es noch nicht bist. Wenn du französischen, burgundischen Rotwein haben willst, dann schreib einfach dem Alex. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen bei Recruitment on the Road. Bis dahin wünsche ich dir ein gutes Vertriebsleben, ein paar Abschlüsse und bleib gesund. Ciao. Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.